Menschen, die in irgendeiner Art und Weise High-Performer im Leben sind, die mit den Dingen, Herausforderungen, Spielregeln des modernen Lebens konfrontiert sind und die einfach in ganz vielen, ich nenne es jetzt mal, Interrollenkonflikten drinnen sind. Ich habe es ja schon oft diesen Begriff auch genannt, in der Rush-Hour ihres Lebens sind. So, jedenfalls beschäftige ich mich wahnsinnig stark momentan wieder mit unserer Trainingssystematik. Warum? Weil, also ich glaube, diese intramuskuläre Koordination, das ist schon nochmal was sehr Spezifisches. Die Frage ist nur, brauche ich das
Nein,
als Athlet des Lebens?
eben nicht. Ich brauche die FT-Phase-Rekrutierung, aber nicht mit diesem maximalen Gewicht.
Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld deiner Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Persönlichkeitsentfaltung. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der.
Der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby, ja, wir sind's mal wieder. In der letzten Episode hat uns ja jemand vertreten. Warum eigentlich?
Haben es nicht auf die Reihe bekommen.
Wir haben es nicht auf die Reihe bekommen.
Nein, weil der Adi total kompetent ist und wir ihm den Rahmen bieten wollten, dass er das macht. Er macht es ja gerne und super.
Ja, es war ein bisschen was von beiden. Also wir haben es nicht auf die Reihe bekommen. Wir waren zu spät dran und es wird aber sowieso so sein. Gerne dann auch schon mal, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, an der Stelle gerne Feedback. Wir möchten nämlich gerne auch dem Adrian, den du in der letzten Episode gehört hast, eine größere Bühne bieten und eine eigene Rubrik in diesem Athlet des Lebens Podcast zu haben. Also dementsprechend gerne auch Feedbacks in diese Richtung. Also heute. Und natürlich bis in alle Zeiten sind auch wir wieder am Start. Corby, wir reden ja häufig über ganz unterschiedliche Themen. Also es geht ja rund um die Thematik der Selbstführung, sowohl auf einer körperlichen als auch auf einer mentalen Ebene, plus dem Thema des Führens, des gelingenden Führens von anderen. Ich beschäftige mich seit doch wieder einigen Wochen sehr, sehr, sehr intensiv mit unserem R1 Athlet des Lebens Trainingskonzept, was mittlerweile 14 Jahre sich schon weiterentwickelt hat und auch damals so ein bisschen am Reißbrett auch bei mir entstanden ist, schon auch bevor R1 gegründet wurde. Was viele gar nicht wissen, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich der Athletik. Das Athletiktrainings war ja doch einige Zeit in meiner beruflichen Laufbahn, gerade zu Beginn, war ich Athletiktrainer im professionellen Sport, im Fußball und im Tennis. Und da rühren zumindest meine Wurzeln her. Dieses Athlet des Lebens Trainingsprogramm, oder Trainingsprogramm ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, dieses Athlet des Lebens Trainingssystem, was wir entwickelt haben, insbesondere wir beide über all die Jahre, hat schon viel auch an Wurzelwerk in der Athletik. Insbesondere, weil eben auch zum Beispiel eine meiner großen ersten Anlaufstellen der Weiterbildung war damals die Firma Athletes Performance. Das war der Marc Verstegen, der damals auch lange Zeit die deutsche Fußballnationalmannschaft als Athletiktrainer betreut hat. Und wirklich für die damalige Zeit, ich spreche von 2005 ab, ganz, ganz innovative Methoden verwendet hat. Es war damals, ich erinnere mich noch, war damals in der Bild-Zeitung gestanden, so die Schlagzeile: Jetzt watscheln unsere Fußballer wie Enten mit so Gummibändern über den
Mit
Platz, die sollen doch lieber
Häuserbändern.
Taktik machen. Ja? Und das Glück war, dass dann beim deutschen Sommermärchen 2006, dass das so gelungen dann war, trotz einer ja auch qualitativ nicht überragenden Nationalmannschaft, also nicht so desaströs wie gerade, aber nicht besonders gut. Und trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche WM damals gespielt. Und da hat sich so diese Trainingssystematik, dieses funktionelle Training so ein bisschen etabliert, auch in Deutschland, sehr, sehr schnell. Jedenfalls war damals Marc Verstegen, Inhaber von damals Athletes Performance, jetzt heißt die Firma Exos, War damals schon so ein bisschen auch ein Vorbild von mir und ein großer Mentor, kann man so sagen.
Ja, schauen wir auch jetzt noch hin, also ist ja nicht.
Und auch jetzt noch, also steckt schon durchaus das ein oder andere auch in unserer Trainingssystematik drinnen, was ich auch von Exos gelernt habe. Immer wieder mit Überprüfung passt das auf unsere Athleten des Lebens, denn wir betreuen ja insbesondere keine Hochleistungssportler. Obwohl wir von uns selber sagen, wir wären, glaube ich, sehr, sehr gute Athletiktrainer für Hochleistungssportler, auch mit diesem Trainingskonzept. Sondern wir betreuen insbesondere ja Menschen, die in irgendeiner Art und Weise High-Performer im Leben sind, die mit den Dingen, Herausforderungen, Spielregeln des modernen Lebens konfrontiert sind und die einfach in ganz vielen, ich nenne es jetzt mal, Interrollenkonflikten drinnen sind. Ich habe es ja schon oft diesen Begriff auch genannt, in der Rush-Hour ihres Lebens sind. So, jedenfalls beschäftige ich mich wahnsinnig stark momentan wieder mit unserer Trainingssystematik. Warum? Weil wir grundlegend, wir haben ja auch eine eigene Akademie und wir grundlegend unsere Personal Trainer Ausbildung überarbeiten gerade. Und ich glaube auch gerade für die Trainer, Trainerinnen, die uns zuhören, Coaches, da wird was Großes kommen und in diesem Jahr noch, also ihr könnt da sehr gespannt sein, was wir da an den Start bringen. Es ist eine Komplettüberarbeitung dieser Trainingssystematik oder dieser Trainingsausbildung, dieser Personal Trainingsausbildung. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich beschäftige mich intensiv damit. Und stelle immer wieder fest, wie stark unser Trainingskonzept, unsere Trainingssystematik doch geprägt ist aus dem Athletiktraining. Mit Dingen, die wir integrieren für unsere Athleten des Lebens, die durchaus immer wieder ungewöhnlich sind, wenn man sich die Fitnesslandschaft so anschaut, machen wir dann doch einiges anders. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also in was können wir aus der Athletik und vom Athletiktraining lernen, was für Athleten des Lebens unglaublich profitabel ist, wenn sie das trainieren? Also sprich, für dich, für mich, für jedermann. Was aus dem Athletischen können wir lernen und übertragen auf ein lebensbegleitendes Training? Ich möchte fitter sein. Möchte vitaler sein, ich möchte länger gesund bleiben, also Longevity betreiben. Was sollte ich aus Athletik übernehmen?
Soll ich sagen, und dann kann man den Podcast beenden?
Oder sagen wir nachher die nach der langen Hinführung. Einleitung von mir, können wir eigentlich schon fast
Also
zum
nichts,
Schluss kommen.
gar nichts, nichts.
Genau.
Nein, nein. Ziehen wir es doch einfach mal auf, wir reden ja immer eigentlich über was ist Fitness und so weiter, sind wir häufig bei diesen motorischen Grundeigenschaften, also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Und Athletiktraining zeichnet sich ja nicht jetzt ausschließlich da aus, dass dort eben, ja, sag ich mal, spezifisches Ausdauertraining gemacht wird. Wir reden ja nicht von Athletiktraining für Marathonläufer, sondern die gehen halt ja bestimmte ja, Intervalle zu gehen, bestimmte Volumina und so weiter, geht es eigentlich um den Trainingsaufbau und es geht häufig auch nicht Athletiktraining, also spezifisches Mobilitätstraining für die Athleten, sondern beim Athletiktraining geht es ja ganz, ganz häufig vor allem so um diese ganze Schnelligkeit, Spritzigkeit, Maximalkraft. Das ist ja häufig das, was im Athletiktraining oder auch so Lehrgängen unterrichtet wird. Und dann auch in einem Athletiktraining, ist jetzt, sage ich mal, nicht sportartspezifisches Training, sondern das Athletiktraining, das ich eben mache, um eben Höchstleistungen dann in der Sportart zu erzielen. Ja. Das heißt, also, da sind wir sehr, sehr stark bei dem Thema, ja, Spritzigkeit, Schnelligkeit, Explosivität, bei der, ja, Rekrutierung schnell zuckender Muskelfasern. Also die sogenannten FT-Fasern. Fast Twitch. Fibers.
Ja, sehr, sehr gut. Also es dreht sich sehr, sehr viel im Athletiktraining eben um das Thema Schnelligkeit. Du hast jetzt einige Komponenten schon aufgezählt. die Besonderheiten, die jetzt so ein bisschen dieses Athletiktraining vom normalen Fitnesstraining, wie viele es vielleicht kennen, separiert, ist gar nicht so das Thema Krafttraining. Krafttraining, vielleicht fangen wir damit mal an. Wenn es separiert ist, ist es das Thema Maximalkraft.
Genau.
Fassen wir das mal als erste Komponente auf. Also wir haben das Thema Maximalkraft aus dem Kraftbereich. Dann haben wir aus dem Schnelligkeitsbereich diesen gesamten Block der Schnelligkeit. Also sowohl das Thema Plyometrie, also es sind Sprünge mit Dehnungsverkürzungszyklus, Sprünge ohne Dehnungsverkürzungszyklus, wie der Squat-Jump zum Beispiel, das ist keine Plyometrie, sondern das ist dann der Überbegriff Ballistik. Also Ballistik ist der Überbegriff von Plyometrie, es ist aber wirklich nur Haarspalterei. Ne? Also von plyometrischen Übungen oder unterplyometrischen Übungen verstehen wir am Ende immer dann Übungen, wenn es sich um einen Dehnungsverkürzungszyklus handelt, wie im Counter-Movement-Jump zum Beispiel.
Ja, also Dehnungsverkürzungszyklus bedeutet, dass die Muskulatur und die ganze Faszie und die Sehne vorgedehnt wird und dann eben aus dieser Vordehnung sich dann nochmal intensiver oder schnellkräftiger verkürzen kann und dadurch bekomme ich zum Beispiel einfach einen höheren Kraftoutput. Also wer mit Dehnungsverkürzungszyklus nicht vertraut ist. Genau.
Es ist vielleicht, wie können wir uns das vorstellen, wenn wir
Kraft,
es gibt so ein schönes Bild, ne, mit dem Wadenheben versus den Dropjumps. Vielleicht kannst du das mal, was bewegt sich bei dem einen, was bewegt sich beim anderen?
Genau, also wenn wir sagen, also beim Krafttraining würde ich jetzt zum Beispiel Wadenheben machen. Das heißt, ich stelle mich auf eine Treppenstufe und gehe mit der Ferse nach unten, dehne die Wade vor und dann stelle ich mich auf die Zehenspitzen. Dann wird sich vor allem ein fleischiger Teil der Muskel eben auf der Muskelebene der Sarkomere, also der kleinen Bausteine der Muskeln, die würden sich eben auseinanderziehen und dann quasi wieder ineinander krabbeln. Also es ist, kann man sich tatsächlich so vorstellen bei der Muskelfaser. Und dadurch verkürzt sich der Muskel, also nähert sich an. Und dadurch habe ich diese Bewegung, dass ich eben aus der vorgedehnten Muskulatur eben auf die Zehenspitzen gehe und die Wade spannt sich an. Der Dropjump wäre zum Beispiel, ich gehe eben auf die unterste Stufe und springe dann beidbeinig nach unten, lande auf den Zehenspitzen und springe sofort wieder nach oben. Da bewegt sich dann der fleischige Teil der Muskel eben nicht so stark auseinander, sondern es ist dann das myofasziale System, also schon Muskel ist mit dabei, aber auch Sehne und dann die Hülle um den Muskel. Die könnt ihr euch dann vorstellen wie so eine Gummifeder, die wird eben aufgeladen und die Energie, die durch die Aufladung eben aufgenommen wird, die wird dann eben über das Zusammenziehen dann wieder so umgewandelt, dass ich das in Höhe eben umwandeln kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich eben auf dem Boden stehen würde und sage, okay, ich darf jetzt eben nicht vordehnen, sondern ich muss quasi mit platten Füßen stehen und muss so schnell wie es geht nach oben springen, dann komme ich eben, bin ich eher in diesem Krafttrainingsbereich oder Bewegungsbereich, dann komme ich halt dann 2 Zentimeter hoch und wenn ich das Ganze eben in diesem Dehnungsverkürzungszyklus mache, dann je nachdem, wie gut mein System das Ganze verarbeiten kann, bin ich halt vielleicht sogar 50 Zentimeter hoch. Mhm. Ja, also und das ist eben der Vorteil.
Ja. Also wir haben dieses Thema Schnelligkeit, wo es vor allem eben darum geht, dass ich in diese Dehnungsverkürzungszyklen hineinkomme. Also sprich, meine sehnenartigen Anteile, faszialen Anteile, dass da Bewegung stattfindet. Also eine Verlängerung und also wie eine Feder, die ich aufziehe und die ich dann loslasse oder ein Bogen, den ich spanne. Ja, vielleicht kann ich das vielleicht so beschreiben. Da reden wir gleich drüber, ob das Vorteile bringt, wenn ein Athlet des Lebens eben so trainiert und ob das gut ist, eben so eine Art, könnte man fast sagen, von Faszientraining abzuhalten. Das ist das eine. Ist das gut für einen Athleten des Lebens, wenn ich Bewegungsformen habe, wo sich eben vielleicht nicht der Muskel aktiv zusammenzieht und wieder auseinanderzieht, sondern wirklich Längenveränderungen es gibt in meinen sehnigen Strukturen, wie zum Beispiel bei plyometrischen Übungen. Daneben eben auch diese Rekrutierung, wie du es schon angesprochen hast, der schnellen Muskelfasern. Also, wir haben einmal Maximalkraft, wir haben einmal das Thema Schnelligkeit im Athletikbereich. Darüber hinaus haben wir im Bereich der Athletik ganz, ganz viel, was Läuferisches betrifft. Ja, also Lauf-ABC, Sprinttechniken, wir sprechen hier von Speed Training, ja, oder Linear Speed, das ist letztlich die gerade Ausschnelligkeit. Und dann gibt es noch die Agility, das ist die Wendigkeit, so könntest du es im Deutschen übersetzen, sprich die Schnelligkeit im Richtungswechsel. Ja, also wie zum Beispiel in einem Shuttle Run Sprint. Ja. Shuttle Run Sprint, ich habe zwei Hürden, die stelle ich in einem beliebigen Abstand auf und sprint 10-mal hin und her.
Oder Linienläufe.
Linienläufe, genau. Ja. Also wir haben Maximalkraft, wir haben das Thema Schnelligkeit, wir haben das Thema generell läuferische Komponenten und das sind schon so Spezifika. Ne? Dann gibt es natürlich noch die Ausdauerkomponente, die war früher vielleicht, in früheren Jahren hat sich die ein bisschen mehr aufgefächert vom normalen Fitnesstraining, denn ich erinnere mich noch, also ich habe meine Fitnesstrainer B-Lizenz damals 1999 gemacht, also wirklich lange her, da war ich 18. Und damals hieß es noch ganz vehement, niemals als Gesundheitssportler über die anaerobe Schwelle, also niemals, wenn Laktat sich anhäuft und es halt gescheit brennt in der Lunge, das ist eher nicht so gesund, weil Laktat ist eher schlecht, das war damals so der Glaube. Und Gesundheitssportler sollten eigentlich nur Grundlagentraining machen. Wir haben ja schon oft drüber geredet, irgendwann ist das gekippt und alles war nur noch High-Intensity-Intervall, also nur noch intensiv. Und mittlerweile, gerade wenn wir an Gesundheitstraining denken, wenn wir an Gesundheitstraining denken, ist es eher so, dass es die Mischung ist aus einer guten Grundlage heraus, 70-80% plus 20-30% wirklich intensive Intervalle. Das ist Common Sense mittlerweile, ja, also gemeinschaftliches Verständnis. Somit würde ich sagen, dass diese Ausdauerkomponente gar nicht mehr so unterschiedlich ist zu dem, wie manche Leistungssportler trainieren. Das war früher, wie gesagt, anders, weil da haben Leistungssportler eher mit solchen Intervallen gearbeitet. Schon auch mit Grundlage, aber eben auch mit Intervallen und im Gesundheitssport hat man eher von solchen High-Intensity-Intervallen abgeraten.
Ja, also von dem ist eh die Frage, ob wer quasi Ausdauertraining macht, mache ich das Ganze, um eben gesund zu sein, um meine Aktivitätsminuten zu schaffen oder möchte ich mich auf einen Halbmarathon oder Marathon vorbereiten? Und da ist die Frage, ob ein Halbmarathon oder Marathon noch zum Gesundheitssport gehört.
Das ist wahr, genau. Von dem her würde ich diese Ausdauerkomponente.
Das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern es ist einfach nur von der Einordnung, Entschuldigung. Ja.
Und von dem her würde ich gerne diese Ausdauerkomponente außen vor lassen. Also wenn wir mal eine Differenzierung vornehmen, dann nehmen wir mal drei Sachen mit rein, drei Überbegriffe. Das eine ist der Bereich Maximalkrafttraining. Das zweite ist das Thema Schnelligkeit mit allem, was dazugehört. Und das dritte sind diese ganzen Spezifika an läuferischen Komponenten. Und die drei Punkte, die würde ich gern Schritt für Schritt mit dir abarbeiten.
Nö.
Jo. Lass uns mal mit der Maximalkraft anfangen. Wie stehen denn wir dazu? Wie stehst du im Besonderen dazu? Maximalkrafttraining, es gibt ja einen Klassiker im Maximalkrafttraining an Methodik, ist die 5x5-Methode.
Ja.
Ne? Also ich habe eine schwere Grundübung, wie Kniebeugen, Kreuzheben zum Beispiel.
Geht
auch, aber es, ja.
Dafür machst du es nicht, ja? Das ist mir schon klar.
Ja. Ja?
Also es ist so klassisch Lower Body.
Nee, es gibt schon es müssen Grundübungen sein, ja. Also es können, ja klar kann es ein Klimmzug auch sein, es kann Bankdrücken sein, es kann Kreuzheben sein, es kann eine Kniebeuge sein, etc. Ne? Das sind die schweren Grundübungen. Ja. Ich mache 5 Maximalwiederholungen, also dementsprechend ist auch das Gewicht schwer genug. Ich mache 5 Maximalwiederholungen und mache davon 5 Sätze. 5x5 ist der Klassiker. Gibt noch viele andere Programmings, aber das ist so ein Klassiker des Maximalkrafttrainings. Wie stehen wir dazu? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Vielleicht fangen wir damit an, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und wie stehen denn wir dazu mit unserer R1-Trainingssystematik für den Athleten des Lebens in Bezug auf Maximalkrafttraining?
Ja, Vorteil durch diese Methodik, ich trainiere die Maximalkraft. Das heißt also,
Was ist die Maximalkraft in vielleicht Abgrenzung zum Muskelwachstum, zur Hypertrophie?
Das ist im Endeffekt das Gewicht, die Maximalkraft wäre einfach das Gewicht, das ich einmal bewegen kann. Also One Rep Max ist im Endeffekt meine 100% Kraft, die ich eben willentlich aufbringen kann. Ja, es gibt ja immer noch diese Erzählungen, von der Mutter, die ein Auto hochhebt, weil das Kind drunter liegt. Das ist dann quasi mit so den Reserven, die wir nicht willentlich rekrutieren können, aber nicht sagen würde im Krafttraining.
Das ist die Kraftreserve, wird ja in der Trainingslehre als Kraftreserve genannt, weil ich habe die Maximalkraft und dann gibt es noch eine Reserve, die ich abrufen kann in wirklichen Extremsituationen und alles zusammen nennt sich Absolutkraft.
Ja. Und genau, das ist halt der Vorteil, dass ich eben einmal ein möglichst schweres Gewicht eben bewegen kann mit meinem normalen Muskelquerschnitt. Das heißt mit der Dicke des Muskels, den ich eben habe.
Ja, und insbesondere, also einmal mit der Dicke des Muskels und aber auch bei der Maximalkraft, der vor allem mit der
Mit den Fasertypen.
Mit den Fasertypen und mit der intermuskulären Koordination.
Und intra.
Und intra. Was ist das,
Corby? Ja, intermuskuläre Koordination ist die das Zusammenspiel zum Beispiel von Muskelschlingen. Und intermuskuläre Koordination ist eben, wie viel Einzelmuskelfaser in einem Muskel ich quasi ansteuern kann.
Intra,
also,
ne?
Intra. Habe ich inter gesagt?
Ja.
Nee, das erste war inter. Und intra ist eben, keine Ahnung, ich habe 1000 Muskelfasern in meinem Bizeps und ich kann 998 beim Bizeps-Curl davon rekrutieren.
Genau.
Und dadurch habe ich eine höhere Kraftleistung als jemand, der nur 60 genau. Prozent ansteuern kann.
Das wären dann 600. Und das ist ja auch der größte Vorteil vom Maximalkrafttraining. Das heißt, ich verbessere meine intra- und meine intermuskuläre Koordination. Das bedeutet, ich werde stärker, weil die Rekrutierung besser ist, der Muskelfasern, die schon da sind. Und das Zusammenspiel verschiedener Muskeln wird effizienter. Dadurch werde ich stärker. Darüber hinaus trainiere ich insbesondere auch die FT-Fasern, diese schnell zuckenden Muskelfasern. Das Interessante dabei ist, dass ich ja beim Maximalkrafttraining häufig eine sogenannte Belastungszeit, also eine Time under Tension, habe, die kürzer ist als bei einem Trainingssatz, bei dem ich auf Hypertrophie aus bin, also auf Muskelwachstum aus bin. Und dementsprechend, weil diese Time under Tension so kurz ist, löse ich diesen Muskelwachstumsreiz nicht in dem Maße aus, wie in einem klassischen Hypertrophie-Training. Das heißt, ich werde kräftiger, ohne dass ich voluminöser werde. Jedenfalls nicht so stark.
Ist nicht so viel, ja.
Ne? Das ist ein Vorteil für viele Sportler.
Ja.
Gerade wenn es um Gewichtsklassen geht und so weiter. Ne?
Ja. Ja, für einen Sportler absolut vom Vorteil.
Was sind denn Nachteile?
Verletzungsgefahr, die ist einfach hoch, weil wir einfach in dem Bereich von 90-100% unserer Fähigkeit, ein Gewicht zu bewegen sind. Mhm. Das ist das, dadurch sind wir einfach anfällig, wenn wir das nicht mit einer perfekten Technik ausführen. Mhm. Das heißt, wir haben die Gefahr, dass wir uns quasi akut verletzen und der Verschleiß, der ist halt einfach da, ist ein Motor, den ich immer im oberen Drehzahlbereich fahre, der geht halt eher kaputt, als wenn ich jetzt eben moderat fahre und nur ab und zu in solche Bereiche reingehe. Also die Verletzungsgefahr, die ist einfach da für die Strukturen und von der Belastung fürs Nervensystem, also es ist eben für das zentrale Nervensystem, ist es einfach ein enormer Stress.
Ja.
Und das bedeutet, dass ich nach so einem Training einfach Regeneration auch für mein Nervensystem brauche. Und da sind wir jetzt wieder der Unterschied eben Leistungssportler zu Athlet des Lebens. Ja. Der Leistungssportler, der sich nur darauf ausrichtet, eben auf das Training und auf die Regeneration. Das ist eben der Job. Da kann ich das ganz gut timen und programmen. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe meinen Athleten des Lebens als Kunden mit den ganzen Stressoren, die im Leben da sind, und ich baller da noch so ein Training rein, dann rekrutiere ich meistens eh schon ein System, das auf diese Belastung gar nicht vorbereitet ist.
Ja.
Das heißt also ein ZNS, ein zentrales Nervensystem, das, keine Ahnung, ich war heute 12 Stunden im Job, außerdem müsste ich eigentlich jetzt eh schon zu Hause sein, weil ich versprochen habe, ich bringe heute die Kinder ins Bett oder Müll rausbringen oder irgendetwas oder ich habe heute noch ein Abendessen und bin total gestresst und am Limit und dann machst du dann noch 5x5. Das bringt dich nicht weiter, sondern es macht dich eher kaputt. Ja, also es überballert dich einfach.
Ja. Der Preis ist relativ hoch, ja. Ne? Der Preis ist relativ hoch, wie du es richtig sagst, vom zentralen Nervensystem. ist ein enormer Stressor. Es ist echt erstaunlich, weil es ist kontraintuitiv. Die meisten würden sagen, ja, wenn ich so einen Trainingssatz mache mit 12, 13, 14, 15 Wiederholungen und es brennt der Muskel so dermaßen, das ist doch viel erschöpfender und anstrengender, wie wenn ich was mit ganz viel Kraft fünfmal hochhebe, weil da brennt ja nichts, ne? Also es kommt mir in dem Moment natürlich, wenn ich es hochhebe, kommt mir das super anstrengend vor, aber nach diesen 5 Wiederholungen geht's eigentlich, ne? Ja. Nur es ist trotzdem, und das ist das Kontraintuitive, es ist nämlich trotzdem für das zentrale Nervensystem deutlich beanspruchender als alles andere. So, der zweite Punkt ist, dass es natürlich für meine passiven Strukturen, Gelenke, Sehnen, Bänder, Knorpel und so weiter, unglaublich belastend ist, solche hohen Lasten zu bewegen. Somit, und das ist die Hypothese von uns, das ist kein lebensbegleitendes Training. Das kann ich machen, wenn ich in meinen 20ern bin. Das kann ich machen, wenn ich Hochleistungssportler bin. Aber auch da war ich immer einer der Athletiktrainer, die gesagt haben, ich glaube, es gibt Schnellkraftmethoden, auch teilweise Maximalkraftmethoden, die sicherer sind und die leichter zu erlernen sind und somit einen größeren, englischer Begriff, Return on Invest bieten.
Weil uns, also das ist halt der riesige Vorteil, ist eben, dass wir diese FT-Fasern erreichen.
Genau,
wir das, haben halt. Also, das ist schon das, was wir wollen. Das wäre der Benefit. Aber es ist halt einfach die Frage, den Preis, den ich dafür zahle.
Und das ist der Punkt,
weil wir haben ja
einmal.
Schwierig.
Ja, genau. Wir haben, also, es ist schon erstaunlich, dass wir mit einem schweren Maximalkrafttraining gerade diese hohe Rekrutierung, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da hinkommen mit plyometrischen Übungen, ehrlich gesagt. Also mit Sprüngen zum Beispiel. Also ich glaube, diese intramuskuläre Koordination, das ist schon nochmal was sehr Spezifisches. Die Frage ist nur, brauche ich das als Athlet des Lebens?
Und eben nicht. Ich brauche die FT-Faser-Rekrutierung, aber nicht mit diesem maximalen Gewicht. Also ich brauche die Fähigkeit, dass ich eben meine schnell zuckenden Muskeln nutzen kann.
Ja.
Vor allem, je älter, desto wichtiger. Mhm. Da reden wir nämlich einfach von Sturzprophylaxe. Das heißt, ich stolper und ich bin so schnell, dass ich eben den nächsten Schritt noch machen kann und ich mich abfange. Und eben nicht mit dem Gesicht, sondern mit dem Bein. Weil ich die Hände noch hochkriege.
Es kommt darauf an, wie groß deine Nase ist.
Ja, und deswegen ist halt diese, also ja, also was wir eben dann aus dem Athletiktraining brauchen, ist die FT-Phase-Rekrutierung, aber die müssen wir nicht über Maximalkrafttraining trainieren.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in unseren Überlegungen einer der großen Punkte ist. Und zwar nochmal, Fast-Twitch-Fasern, das sind die jugendlichen Muskelfasern. Jeder Mensch hat eine gewisse Klaviatur aus sogenannten schnellzuckenden, also Fast-Twitch-Fasern, dann Fasern, die wir als intermediär bezeichnen können, also als irgendwie dazwischen, und dann gibt's sogenannte Slow-Twitch-Fasern, also langsam zuckende, und das sind eher die ausdauernden Muskelfasern, die ich vielleicht brauche, wenn ich joggen gehe, wenn ich einen Spaziergang mache, etc.
Ja, ja? Stehe.
Genau. Ja. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club. Die haben deutlich mehr sogenannte Mitochondrien, weil sie sind deutlich aerober in der Versorgung. Das heißt, die haben deutlich mehr sogenannte aerobe Zellkraftwerke. Wir haben ja im Zuge der gesunden Langlebigkeit schon oft über die Zellkraftwerke gesprochen, über die Mitochondrien, wie wichtig die sind. Die sind sehr, sehr stark in diesen langsam zuckenden Muskelfasern enthalten. Ich möchte ein Beispiel, es sieht man dann übrigens auch in der Farbe der Muskelfaser. Ein Beispiel beim Hähnchen. Hast du, wenn du dir, ich hoffe, kein Veganer hört jetzt zu, wenn du so ein leckeres Brathähnchen hast, ja? Wir hatten das erst letzte Woche. Und du nimmst dir die Brust von dem Hähnchen. Was für eine Farbe hat das Fleisch von der Brust?
Weiß.
Weiß, komplett weiß. Dann nimmst du dir einen Schenkel. Das hat eine andere Farbe, das Fleisch. Warum?
Weil du es in die Soße getunkt hast.
Ach so, das war das Ketchup.
Ach so.
Nein.
Ist dunkler, gell?
Es ist dunkler. Das Fleisch ist dunkler, weil in den Schenkeln mehr Mitochondrien drinnen sind, weil die Beine des Hähnchens eher ausdauernd ausgelegt sind, weil es steht die ganze Zeit, es geht, das ist eher.
Ich stell mir gerade so das Huhn vor, das die ganze Zeit am Weglaufen ist.
Nein, nein, nein. Es ist wirklich, ja, kein Schmarrn, was ich da erzähle. Die Beine des Hähnchens sind eher mit Slow-Twitch-Fasern versehen, weil die Beine des Hähnchens werden eher für ausdauerndere Sachen gebraucht. Und das Hähnchen kann er nicht, oder das Huhn kann er nicht richtig fliegen, sondern es flattert öfter mal ganz, ganz wild mit den Flügeln, ist also eher was Schnellkräftiges, und da sind viel mehr FT-Fasern drin. Das heißt, ist die Brust ist viel mehr mit FT-Fasern versehen. Das ist der Unterschied. Da kann man es ganz gut sehen.
Mhm. Geil.
Ein schöner ja. Vergleich, oder?
Ich werd mein Hähnchen in Zukunft
mit anderen Augen
viel, viel achtsamer genießen.
Im Tofu habe ich das noch nicht entdeckt.
Der schnell zuckende Tofu.
Aber Quatsch, beiseite. Also Fakt ist, es geht um diese Art. Ich brauche diese gesamte Klaviatur an Muskelfasern. Und das ist jetzt dieser springende Punkt. Ich muss dafür Sorge tragen, oder nochmal anders, ich fange nochmal anders an. Wir verlieren ja im Laufe unseres Lebens Jahr für Jahr Muskelmasse. Ja, man spricht immer in der Literatur von circa ab 30 Jahren. Ich glaube, das kannst du nicht so in Stein meißeln. Aber ich glaube, bei Nichtgebrauch, du verlierst, das ist klar, jedem klar, du verlierst pro Jahr einfach einen gewissen Prozentsatz deiner Muskelmasse übers Leben hinweg. Bei Nichtbenutzung oder wenig Benutzung. Das Spannende ist aber, dass du an Kraft deutlich schneller verlierst wie an pure Muskulatur. Das heißt, dieser Abfall der Muskelmasse übers Leben hinweg, diese Kurve geht langsamer nach unten wie die Kurve des Kraftabfalls. Und die Antwort ist, du verlierst nämlich vor allem deine kräftigen Muskelfasern, die schnell zuckenden, die verlierst du am schnellsten. Also das, was am schnellsten weggeht, und das solltest du behüten wie ein Goldschatz, sind deine FT-Fasern als Athlet des Lebens. Denn das sind die jugendhaften, die jugendlichen, die vitalen Muskelfasern. Heißt nicht, dass du nicht die langsam zuckenden auch trainieren solltest. Das tust du ja auch genau, auch viel durchaus mit Ausdauertraining. So. Und das ist jetzt der springende Punkt. Wir wollen Trainingsmethoden unbedingt drin haben, die FT-Fasern rekrutieren. Wir brauchen aber als Athleten des Lebens nicht unbedingt diese maximale intramuskuläre Koordination und auch schon eher diese intermuskuläre Koordination. Das kann ich aber wieder durch ganz andere Sachen auch trainieren. Ja? Also von dem her sehen wir das Thema Maximalkrafttraining als keine sichere Trainingsmethode für den Athleten des Lebens. Gerade wenn es einem Athleten des Lebens darum geht, ich möchte möglichst lange vital bleiben, gesund bleiben, Kraft aufrechterhalten und Muskulatur gewinnen oder erhalten, dann brauche ich nicht unbedingt Maximalkrafttraining. Das heißt nicht nur, ich brauche es nicht nur, sondern es ist in unseren Augen auch keine sichere Trainingsmethode. Deswegen, ich kann es oft, ehrlich gesagt, überhaupt nicht verstehen, wenn ich auch auf Social Media gucke oder ab und an, es ist seltener wie früher, aber ab und an mal in ein normales Fitnessstudio reinschaue, was es da immer noch für einen riesen Tick und für einen Spleen gibt, gerade von jungen Menschen, so in ihren 20ern, gerade bei Jungs, was die drücken, was die in der Kniebeuge beugen und so weiter. Und das alles auf Maximalkraft, denn das trainiert nur eins, das Ego. Aber es hat häufig keinerlei funktionale Relevanz. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich drücke immer noch so viel wie mit 18.
Du bist was?
Ich drücke immer noch so viel wie mit 18. Das war auch noch nicht gut.
Also von dem her, würdest du auch sagen, Maximalkraft, Trainingssystematik, ja. 5x5 etc.? Ja.
Nee, ich habe auch niemanden, dem ich das zutraue, der, wo ich sage, das
der würde macht da wirklich irgendwie davon Sinn. Profitieren.
Also, nein, das ist eher, dass ich sehe die Verletzungsgefahr einfach so hoch. Mhm. Ja. Also die kann Kontrolle ist einfach nicht empfehlen. Da.
Also Leute, wenn ihr das hier hört, egal was ihr bei irgendwelchen Influencer, Coaches und so weiter so mitbekommt, ihr müsst irgendwie ganz schwer die Grundübungen machen. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Es hat nämlich noch einen weiteren Nachteil, wenn ich Athlet des Lebens bin und sowas trainiere. Wie oft trainiere ich denn als Athlet des Lebens im Schnitt? Vielleicht 1, 2 oder 3 Mal trainiere ich in der Woche. Und es hat was brauche ich, wenn ich ein-, zwei- oder dreimal in der Woche trainiere? Ich brauche Volumen, brauche ein gewisses Volumen an Sätzen. Und was kreiere ich nicht, wenn ich so schwer trainiere? Volumen. Warum? Weil ich eine ganz lange Satzpause brauche. Ich brauche 2-3 Minuten Pause jeweils zwischen diesen schweren Sätzen. Das heißt, wenn du mal davon ausgehst, du trainierst 5 Sätze so schwer Kniebeuge, nur Kniebeuge, nichts anderes dazwischen, ja? Und hast dann einen Trainingssatz, dann hast du 3 Minuten Pause dazwischen, dann hast du einen Rhythmus von vielleicht einen Satz plus Pause von 4 Minuten. Das machst du 5 Mal, dann hast du 5 Sätze trainiert, bist aber 20 Minuten, hast du schon investiert. Ist also ein Drittel deiner Netto-Trainingszeit, wenn du von einer Stunde Trainingszeit ausgehst. Das heißt, es ist ein Schmarrn. Normale Menschen brauchen viel mehr Volumen. Die müssen in kleinen Zirkeln trainieren, kleine Packages aufbauen, weniger Pausen lassen, sodass die in 20 Minuten keine 5 Sätze trainieren, sondern mindestens 10, 12, 13 Sätze in 20 Minuten unterbekommen. Das muss das Ziel sein, Volumen zu trainieren. Also von dem her, Leute, Maximalkrafttraining, egal was ihr so lest, außer ihr seid Kraft-3-Kämpfer.
Ja, aber dann sind wir ja wieder bei Athleten. Also
dann ist eine Sportart,
genau.
Und so weiter. Braucht ihr das nicht selbst, Leute, wenn ihr Amateurfußballer seid? Ihr braucht das nicht. Es gibt so viel effektivere und effizientere Trainingsmethoden als diese schweren Maximalkraftmethoden.
Wo wir bei der Schnelligkeit wären, oder?
Wo wir dann bei der Schnelligkeit wären. Und da sind wir jetzt eben bei der FT-Faser-Rekrutierung. Denn da sollten wir alles dafür tun, als Athleten des Lebens, Trainingsmethoden zu implementieren, die FT-Fasern rekrutieren. Und da kommen wir zu unserem Punkt 2 der Athletik. Das ist das ganze Schnelligkeitsthema. Inwieweit implementieren wir denn in unser R1-Athlet des Lebens-Trainingskonzept, inwieweit implementieren wir denn Schnelligkeitselemente?
Muss ich mich ein bisschen an der Nase fassen, also vom Wissen weiß ich es, von der Umsetzung mache ich es im 1:1 Physio tatsächlich den Ticken zu wenig. Ansonsten weiß ich, wie wir es vor allem ins Warm-up irgendwo mit reinnehmen. Mhm. Also dass wir da eben zum Beispiel Drills.
Name. Koordinationsleiter.
Sie heißt nicht Speed Drills, wie heißen sie denn?
Agility Ladder.
Ja, aber wenn ich Tappings mache.
Tappings.
Ja, genau. sowas zum Beispiel am Ende des Warm-ups mache oder eben mit in der Leiter, Koordinationsleiter sehr, sehr schnelle Kombination mache, wo ich dann eigentlich in der Agility auch schon tickend drin bin. Also wenn ich viel links-rechts mache, ja, zu wenig Richtungswechsel dazwischen.
Ja. Naja, es ist auch zu wenig endgradige Geschwindigkeit. Ja. Deswegen ist der Name Agility Ladder ist eigentlich ziemlich lächerlich im Englischen. Der deutsche Name Koordinationsleiter ist viel, viel stimmiger, ne? Weil es ist keine richtige Agility Ladder, weil du trainierst deine Agility im Sinne, so wie der Name es heißt, Wendigkeit, trainierst du ehrlich gesagt nicht. Du trainierst koordinative Fähigkeiten, du trainierst, also es gibt ja verschiedene koordinative Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel die Kopplungsfähigkeit, es gibt die Balancefähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit.
Umstellungsfähigkeit.
Bitte?
Umstellungsfähigkeit
und noch viele weitere. Auch Sequenzierungen, wie arbeite ich handlungsschnell gewisse Bewegungsaufgaben nacheinander ab und so weiter. Das kannst du alles trainieren mit der Koordinationsleiter. Und was durch diese schnellen Bewegungen der Fall ist, du rekrutierst die FT-Fasern, die da sind. Und in dem Moment, wenn du die rekrutierst, hast du eine bessere Chance, dass sie dir nicht verschwinden. Es bedeutet aber nicht, dass du dir neue FT-Fasern heranzüchtest durch diese Art des Trainings. Es galt ja immer noch, galt lange der Glaube, neue FT-Fasern kannst du gar nicht herstellen. Also Fakt ist, das ist eine Möglichkeit, FT-Fasern sehr risikoarm zu trainieren. Tappings, und dann kommen wir, also Tappings sind ganz, ganz schnelle Schrittfolgen auf dem Platz, auf der Stelle, mit dem Fußballen auf dem Boden. Also ich trampel quasi in den Boden mit einer unglaublich hohen Schrittfolge. Mach Applaus mit den Füßen.
Schön.
Ja. Nächste ganz, ganz wichtige Komponente, die wir mit reinnehmen, sind eben Sprünge. Also das ganze Thema ballistisches Training. Unterkategorie ist die Plyometrie, haben wir eingangs schon gesagt, mit Dehnungsverkürzungszyklus. ist auch etwas, was ich mit relativ großer Sicherheit trainieren kann, also Sprünge im Unterkörperbereich. Ballistisches Training sind Sprünge, große Sicherheit, hohe FT-Faser-Rekrutierung. Im Oberkörperbereich ist unser ballistisches Training der Wahl Medizinballtraining. Das heißt, ich schleudere einen Medizinball entweder gegen den Boden, gegen eine Wand oder gegen den Trainer.
Ja.
Ja? Also wenn der Trainer, er muss schon aufpassen, ne?
muss nicht.
Muss
aber
nicht.
Von Vorteil.
Ja. Das sind ballistische Methoden. Es gibt übrigens bei den Sprüngen, es gibt drei verschiedene Sprünge. Es gibt den Squat Jump, es gibt den Counter Movement Jump, es gibt den Drop Jump. Squat Jump ist, ich komme in eine Kniebeugenposition, ich halte inne und springe rein nach oben ab, also konzentrisch ab, ist der Squat Jump. Der Counter Movement Jump ist, ich starte in einer gestreckten Position, Knie gestreckt, Hüfte gestreckt, komme in einer Bewegung runter und wieder hoch, habe somit einen Dehnungsverkürzungszyklus und den Drop Jump, den hast du ja vorhin schon erklärt, unterste Treppenstufe, springe auf den Boden runter, zack, aus dem Sprunggelenk, kurzer Bodenkontakt und wieder hoch. Das sind die drei Sprünge, das war's, mehr gibt's gar nicht. Ja? Und dann gibt's ganz viele Varianten. Das machen wir sehr, sehr gerne, diese Sprünge. Auch Sprungfolgen bauen wir wahnsinnig gerne, weil vielleicht auch viele Trainer unter euch, aber auch Trainierende unter euch sich die Frage stellen, ja, wann und wo baue ich denn das in so ein Training mit ein? Ein guter Platz ist immer das Ende eines Warm-ups. Ende eines Warm-ups, bei uns dauert ja das Warm-up, bei uns, Warm-up ist für uns nicht nur Warm-up, sondern wir sagen immer, wir haben, das ist auch nicht unsere Erfindung, aber wir haben das Warm-up irgendwo so ein bisschen neu definiert, ja, wie viele andere mittlerweile aber auch. Also Warm-up geht nicht nur darum, Körpertemperatur zu erhöhen, sondern es geht darum, Geschmeidigkeit zu verbessern, Rekrutierung, Ansteuerung, Tiefenmuskulatur, schon Integration in Bewegungsmuster und eben auch FT-Faser-Rekrutierung. Das alles sind Gegenstände des Warm-ups sozusagen. Am Ende eines guten Warm-ups würde das gut passen. Wo Ballistik wahnsinnig gut auch noch passt übrigens, ist bei Athleten des Lebens, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, als Kontrastmethode in einem Krafttraining. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Satz einer Kniebeugenvariation und mache danach unmittelbar Sprünge. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, in der Trainingswissenschaft, das nannte sich damals Kontrastmethode, nennt sich immer noch so. Hast du eine Erinnerung?
Nee.
Nee, schon zu lange her.
Naja, ich weiß, dass ich es gemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals im Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, erst Kniebeugen gemacht habe und dann durch einen Aerobic-Raum gehüpft bin, weil ich damals noch mehr Volleyball gespielt habe. Mhm. Da war es dann eben so der Gedanke, okay, die Kraft, die ich aufbaue, sofort den Muskel zu programmieren. Was möchte ich mit der Kraft eigentlich machen?
Ich bin großer Fan dieser Kontrastmethode, ehrlich gesagt. Mehr und mehr auch geworden in den letzten Jahren, auch für den Athleten des Lebens. Es gab ganz gute Studien, übrigens auch von einem Amerikaner, Brad Schönfeld, der sehr renommiert, sehr gute Studien macht zum Thema Krafttraining. Und da kam eben dieses Thema der Kontrastmethode auch ganz gut weg, auch im Sinne der Hypertrophie. Also eine schöne Nachermüdung. Ne?
Von wie vielen Sprüngen reden wir da?
Ein guter Punkt. Wenn es darum geht, ich möchte maximal meine FT-Fasern rekrutieren, dann reden wir von vielleicht 6 Sprüngen oder 6 Ballwürfen.
Genau, weil es geht darum, dass ich die Bewegungsgeschwindigkeit eben hochhalte.
Ja.
Und wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt so viele Sprünge, dass ich irgendwie dann gar nicht mehr hochkomme, dann bin ich nicht mehr bei der FT-Faser-Rekrutierung, sondern bin das ich halt dann wieder.
Genau. Ja. Da kann ich es aber auch verwenden. Ich kann natürlich schon Sprünge verwenden, auch mit mehr Wiederholungen. Dann ist nur mein Ziel ein anderes. Ja? Also wenn ich sage, hey, ich will hier maximal schnell zuckende Muskelfasern haben und dann trainiere ich da irgendwie so CrossFit-mäßig auf 20, 30 Wiederholungen, dann gehe ich natürlich am Ziel vorbei. Ja, das ist dann eher was in der Trainingswissenschaft als Schnelligkeitsausdauer beschrieben wird. Ja, Schnelligkeits- oder Schnellkraftausdauer wird das beschrieben in der Trainingslehre. Ja, und das ist etwas, na klar habe ich noch FT-Fasern, aber ich habe vor allem, ich habe dann nachlassende FT-Fasern, viel intermediäre Fasern. Und was ich halt habe, ich habe einen unfassbar laktaziden, anaeroben Trainingsreiz, anaerob und dann langsam auch aerob, wenn ich 30 Sprünge mache, ist es eine Kombi aus beiden. Ja? Das heißt, ich bin sowohl in, es ist schon sehr fachspezifisch, in der anaeroben Glykolyse als auch in der aeroben Glykolyse drinnen, also mit Laktatbildung. Und Ja, ich merke es halt, dass es einfach brennt. Das kann schon durchaus mal gut sein. Da bin ich dann aber eher schon wieder in dem Bereich, wo ich sage, das ist irgendwie eine Form von intensivem Intervalltraining und kein Krafttraining mehr. Also wenn es darum geht, ich möchte das als Kontrastmethode zum Krafttraining dazu packen, dann ist meine Empfehlung, mach 6 maximale Sprünge und fertig. Ja.
Ja, deswegen habe ich gefragt.
Ja, genau. Und dann haben wir eben diesen dritten Part, wo es gut passen könnte. Das wäre eben in einer Art Ausdauer, Intervall-Ausdauertrainingsform, dann durchaus aber auch mit längeren Intervallzeiten. Ja? Also das sind die Möglichkeiten, wie schnelligkeitsorientierte Trainings, und da meinen wir jetzt insbesondere die Koordinationsleiter, da meinen wir Tappings, da meinen wir Sprünge im Unterkörper, also Ballistik nochmal, ist aufgeteilt in Sprünge im Unterkörper und Medizinball im Oberkörper. Mir fällt gerade ein, wir könnten mal eine komplette Episode über dieses ballistische Training machen, weil das ist so differenziert aufgefächert, mit Rotation, ohne Rotation, einbeinig, beidbeinig, was sind die Vorteile, exzentrisch, konzentrisch oder beides. Also könnte man eine sehr, sehr interessante Folge machen, aber wahrscheinlich eher für Fachpersonal. Ja, weil da wird eben wahnsinnig viel, wenn ich das noch in Ergänzung sage, da wird unglaublich viel Schmarrn gemacht. Ich finde immer, man kennt einen absoluten, entschuldigt den Ausdruck, Bullshit-Influencer-Trainer von einem gut ausgebildeten Trainer, wie er die Sprünge ausführt, und zwar von der Armbewegung.
Ich schaue mir wohl zu wenig Influencer an.
Naja, wenn du eine normale Kniebeuge machst, ein Sprung ist ja wie eine Kniebeuge, nur ich heb ab. Ja? Eine Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht. Wie mache ich das, wenn ich dann runterkomme? Wo gehen dann meine Arme hin bei
Nach
einer
vorne.
Kniebeuge? Nach vorne. Genau. Und wie ist es, wenn ich springe? Wo
Nach
sollten denn,
hinten.
genau, dann sollten nämlich meine Arme nach hinten gehen, wenn ich tief komme. Und wenn ich dann, warum sollten die nach hinten gehen? Weil wenn ich
Schwungmasse, wenn ich
abspringe,
springe.
Schwungmasse, wenn ich abspringe, sollten die Arme mit nach oben schwingen, weil anders macht es ja gar keinen Sinn. So, und diese ganzen Influencer-Quatschtrainer machen nämlich den
Ah ja, okay,
Sprung
jetzt weiß ich,
genauso wie eine Kniebeuge,
ja
ja.
klar.
Das heißt, die holen aus, kommen nach unten, nehmen die Arme nach vorne, und wenn sie dann abspringen, schwingen sie ihre Arme nach
Ah,
hinten, ja.
ja.
Was, wenn du dir
Jetzt habe ich
einfach
sie
mal
auch.
logisch den Gedanken machst, überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. Aber was du so bei diesen ganzen Influencer-Trainern, allen voran einer Pamela Reif, genauso siehst, ja. Jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wer ist das?
Nein,
Die kennst du, ja.
nee, ich kenne sie nicht,
Schon mal
aber
auf
ich
dem
kenne
Plakat
jemanden, der mir
gesehen,
von
ja.
ihr schon erzählt hat.
Ah ja. Und die macht nämlich die Sprünge genauso, wo du sagst, okay, mein Gott, der kann es auch egal sein, die verdient Millionen und Abermillionen damit, aber sie hat einfach keinen Plan. Ja.
Was halt anstrengend
Das
ist.
macht
Es
aber auch nichts,
hat ja auch einen
und ihr
Effekt,
sei es
aber
auch
halt
gegönnt. Sie
nicht.
hat ja genug Menschen auch inspiriert, von dem her auch bitte nicht despektierlich gemeint. Sollte ein Pamela Reif-Fan diesen kleinen, bescheidenen Podcast hören. Nochmal in voller Ehrlichkeit, ich bin da dankbar für jeden, der Menschen inspiriert, sich zu bewegen. Nur daran siehst du einfach, hast du eine gute Ausbildung oder hast du keine. Also, und nicht nur daran, aber das ist für mich immer so ein augenscheinliches Ding. Ja? Wie mache ich den Squat-Jump? Ja? Hat ja im Endeffekt für viele im Fitnessbereich keinen großen Einfluss, aber es macht einfach keinen Sinn. Ja? So. Das war das Thema Schnelligkeit. Und der dritte große Aspekt ist eben dieses Thema, dass wir sehr, sehr stark im Athletischen, das war der dritte Punkt, läuferische Elemente reinnehmen. Also sehr viel auf das Laufen an sich als Bewegungsmuster in den Fokus nehmen. Und das ist nochmal schon eine Besonderheit zum Fitnesstraining, denn wenn du ans klassische Fitnessgerätetraining denkst, da hast du nichts, was an läuferische Komponenten erinnert. Und auch viel vom Cardiotraining hast du drinnen im Fitnessstudio, was wenig an läuferisches erinnert, außer halt das Laufband oder vielleicht der Crosstrainer. So, was ist denn die Besonderheit an genau diesem Bewegungsmuster? Wir nennen das Ganze ja Walk-Run in unserem Trainingskonzept. Ist das siebte Basisbewegungsmuster in unserer Trainingssystematik. Was ist da die Besonderheit?
Ja, dass ich vor allem einfach biomechanisch das nutze, was ich in der Hüfte, Sprunggelenk eben auch brauche. Also vor allem in der Hüfte, dass ich da viel Extension eben mache, da ich die Streckung in der Hüfte rekrutiere.
Genau, ich habe wahnsinnig viel, vor allem diese Hüftstreckung drinnen. Ich arbeite über den Prime Mover, also über die Glutealmuskulatur schön synergistisch mit der Oberschenkelrückseite, Ischios, der Wade runter. Das ist also ein unglaublich funktionelles Bewegungsmuster. Und ich durch gezielte Lauf-ABC-Übungen einfach lerne, hüftdominant mit einem stabilen Becken und einem stabilen Core mich über diesen Prime Mover Hüfte einfach sinnvoll zu bewegen. Und das hat einen unfassbaren Übertrag ins normale Leben. Also gerade wenn ich auch mal denke, Sturzprophylaxe im Alter, was ich noch gelernt habe, auch in der Uni, das war isoliertes Fußheben, also tibiales Anterior Training, der vordere Schienbeinmuskel. Das heißt, ich hänge mir irgendein leichtes Gewicht um meinen Fuß, um den Rist und hebe ihn dann an. Was einfach ein absoluter, klar, ich kann neurologisch eine Fußheberschwäche haben.
Da geht es darum, dass ich halt eben mein Bein hebe, dass ich nicht an der Teppichkante hängen bleibe.
Und so. Ja, genau, so aber Sachen, es ja. hängt natürlich, es fängt ja beim Prime Mover ja. und der Prime Mover in der Hüfte, diesbezüglich wäre der Hüftbeuger. Und wenn ich mein Leben lang diese Bewegungsmuster übe und übe und übe, und zwar sauber übe, denn die wenigsten können im Erwachsenenalter sauber einen Walk-Run, eine Walk-Run-Bewegung ausführen mit einem stabilen Becken aus den Prime-Movern heraus, mit einer stabilen sternosymphysalen Länge, also keinem bewegenden Chor, keiner bewegenden, großartig bewegenden Wirbelsäule. Das ist eines der in meinen Augen von uns auch wichtigsten Bewegungsmuster, die in meinen Augen gar nicht groß genug an Bedeutung haben könnten. Auch im Training, im PT. Weil das so ein hoher Übertrag ist in den Alltag. Und da können wir aus dem Athletikbereich unglaublich viel lernen. Ich habe da eine Lieblingsübung, das sind die Wall Drills. Das heißt, du stehst eine Armlänge von der Wand weg, lehnst dich an die Wand, bist komplett in der Hüftstreckung, also komplett von Fuß bis zum Kopf bist du in einer Streckung und hebst dann ein Knie wie in eine Schrittposition an. Und dann bleibst du erstmal statisch in dieser Position. Beispielsweise, du hebst das rechte Bein an, 90 Grad in der Hüfte, dann bist du auf dem linken Bein, stehst du auf dem Fußballen, also auf dem Mittelfuß, aktivierst deine hintere Kette, also den Po, spannst bewusst an, auch die Ischios, also deine Oberschenkelrückseite, hast eine stolze Haltung, aber keine Überstreckung, das ist soweit von der Standbeinseite. Auf der Schwungbeinseite ist die Ferse unter der Po-Falte. Die Ferse unter der Po-Falte, also etwas der Fuß zurückgezogen. Hüfte 90 Grad gebeugt und dann bleibst du erstmal in dieser Position so stehen. Spannst den Bauch an, spannst links den Po an und dann machst du, ohne dass das Becken eine großartige Kippbewegung macht, machst du einen Schritt und stehst dann genau umgekehrt wieder so da. Hältst wieder und das machst du wieder und wieder und wieder. Immer auf Kommando des Trainers, großartige Übung. Und wenn du das dauerhaft machst, hast du auch fast schon eine Ausdauerübung daraus gemacht, ja. Und nochmal, meiner Meinung nach hast du einen so hohen Übertrag von genau solchen Übungen auf den Alltag. Der Benefit, der ist in meinen Augen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Weil wann kommst du schon mal in einer funktionellen, natürlichen Bewegung so stark in eine Hüftstreckung?
Sage ich jetzt nicht.
Ja. Also von dem her sind die Dinge, und deswegen ist das, was ich gelernt habe, und dafür bin ich, um wieder zum Anfang unserer Podcast-Episode zu kommen, der Firma Exos und auch Marc Verstegen insbesondere wahnsinnig dankbar und auch vielen anderen Mentoren, die ich hatte, dass ich so früh mit diesen athletischen Komponenten in Kontakt kam und dass die so früh wirklich so einen signifikanten Einzug in unsere Trainingssystematik gehalten haben, weil ich glaube, dass der Mehrwert für unsere Kunden gigantisch ist durch diese drei Komponenten, vor allem durch diese zwei Komponenten, Entschuldigung, die dritte war Maximalkraft, die machen wir nicht, sondern durch die zwei Komponenten Schnelligkeitstraining, aber sicher, mit dem Fokus der FT-Faser-Rekrutierung und dieses unglaubliche Hauptaugenmerk auf dieses Bewegungsmuster Walk-Run, also auf diese läuferischen Elemente mit ganz viel tollen Lauf-ABC-Komponenten.
Aber was immer vor allem die Qualität lernen, angeht.
Bitte?
Was vor allem die Qualität die angeht. Qualität es geht angeht. Eben nicht um Ausdauertraining, Walk-Run, ja. sondern eben um die Ausführung, dass ich eben funktionell korrekt
Davon profitiert jeder Athlet, jeder Läufer und jeder, der überhaupt geht.
Ja.
Das sind die Komponenten. Ich glaube, davon profitieren wir enorm. Das sind genau solche Komponenten, die du halt im normalen Fitnessstudio natürlich nicht siehst, ne?
Nee.
Und ich würde auch sagen, ohne jetzt dazu sehr oder überhaupt Eigenlob machen zu wollen, ich glaube, das siehst du auch bei vielen Personal-Trainer-Kollegen auch nicht so stark. Also dieser athletische Background, den richtig einzuschätzen und den punktuell gut zu integrieren für den Athleten des Lebens, ist ein enormer Mehrwert. Soweit von dieser Podcast-Episode. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, du konntest wieder etwas Interessantes für dich mitnehmen, auch vielleicht für dein eigenes Training. Und schreib gerne in die Kommentare, wie dir diese Episode gefallen hat. Auch gerne konstruktives Feedback, welche Themen du gerne zukünftig hören möchtest. Und dann freuen wir uns bald schon wieder zu hören. Bis bald.
Bis dann. Servus.
Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniere bitte unseren Athlet des Lebens Podcast und empfehle uns gerne weiter. Wir leben von dieser Weiterempfehlung, von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und können so gewährleisten, dass wir auch in Zukunft spannenden Content für dich aufbereiten können. Musik